Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Till, wie hältst du es noch aus?
Atze. Oh, ich bin sowas von urlaubsreif, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Diese Hitze in Deutschland, meine ich.
Diese Hitze. Es ist auch eine andere Hitze als bei euch in Spanien. Es ist hier so eine trockene Hitze, ne?
Ja.
Und das ist gar nicht gut. Es müsste mal regnen, allein für die Pflanzen.
Flora und Fauna schreien. Wir haben Durst.
Und Sauna. Ja, es ist ja hier meine zauberhafte Frau hat von ihrem Jüngsten, von unserem Augäpfelchen, ja, von unserem kleinen Charmbolzen eine Brunnenkresse zum Muttertag bekommen.
Ja.
Ich hab nur zu ihm gesagt, wenn sie dir das durchgehen lässt, aber hat sie natürlich.
Ja. Wie kam er denn auf Brunnenkresse?
Die Biologielehrerin hatte die Idee, die er dann dankbar aufgriff. Ich musste ihm dann noch Gefäß und irgendwas anderes besorgen und Mutter sollte dann ihm schließlich noch beim Gießen helfen. Ich hab nur gedacht, ey, wenn er damit durchkommt, ne? Aber selbstverständlich, Mutti war ganz gerührt. Und ich habe auch nur gedacht, ey, es änderte mich alles so. Mein ältester Sohn, der jetzt bald 30 wird,
ja,
der war ein sehr guter Maler und Zeichner, ne?
Ja, ja.
Und kam dann immer so Vatertag und zum Geburtstag mit Bildern an, bis ich irgendwann mal wirklich radikal durchgegriffen habe und gesagt habe, es ist gut jetzt, es reicht. Wenn ich nur einen Zettel kriege, dann ist hier wirklich Schicht am Schacht, ey. Dann male ich dir auch mal was zu Weihnachten, ja, Freundchen.
Dann nehme ich dir die Stifte weg.
Da kriegst du von mir zum Geburtstag auch den nächsten Bild. Dann kannst du mal sehen, wie toll das ist. Da hatte ich aber auch schon wirklich 50 Blätter in meiner Nachttischschublade. Ne?
Ja, man weiß ja auch irgendwann, ja, kommt ja auch eine gewisse Panik durch, weil man nicht mehr weiß, wohin damit, ne?
Ja, genau. Und weil man natürlich sagt, hast du dieses Bild noch? Ja, habe ich noch. Ne? Und irgendwann sind dann so sämtliche Dämme gebrochen. Ne? Jetzt konnte er jetzt wirklich gut malen.
Ja.
Das kann man jetzt von unserem Jüngsten wirklich nicht sagen.
Noch nicht sagen, auch, ja.
Nee. Also der wird, glaube ich, er möchte Sänger werden.
Ja.
Und was soll ich dir sagen? Der Bengel sitzt manchmal im Auto, ich muss jetzt aufpassen, nee, er kann nichts hören. Und dann singt er so zu einigen Songs mit und improvisiert teilweise Gesangsmelodien dazu.
Ja.
Und zwar richtig. Und da bin ich richtig, ich sag da nichts, weil ich höre mir das dann immer an und denke mir, oh, wenn er das mal wirklich ausbauen sollte, das hört sich jetzt schon gut an.
Ja,
ich glaube, der hat ein sehr gutes Melodieverständnis.
Ja, ja.
Und aber was die Geschenke angeht, da ist er stumpf, ist Trumpf.
Ja, ich meine, man muss ja auch die gute Seite sehen. Mit Brunnenkresse kann man wenigstens was anfangen, ne?
Ja, habe ich auch gesagt. Da können wir uns eine leckere Suppe draus machen. Dann meint er noch zu mir, willst du mich verarschen?
Okay, der Ansatz war dann auch falsch.
Ja, auf jeden Fall habe ich die dann heute auch schon gegossen, weil er kann sich dann ja nun wirklich nicht mehr drum kümmern.
Nein, er hat wirklich andere Dinge zu tun. Ne?
Wirklich andere Dinge zu tun. Und ja, und jetzt habe ich ja sogar noch erfahren und da habe ich noch gedacht, wusstest du das? Wusstest du, dass es man im, dass es jetzt so eine Bewegung gibt, dass man im Mai den Rasen nicht mähen soll?
Ah, hör mal.
Ja.
Ey, lass mich raten,
das nennt sich jetzt
der Vorsitzende des Vereins bist du.
Nein, das ist ich glaube Moo heißt das auf Englisch, ne? Man. Moo, M-O-W. Ich würde es jetzt mal Moo aussprechen. No Moo in May heißt das Ganze. Und in England ist das schon tatsächlich Standard geworden, offensichtlich, weil man sagt, die Insekten brauchen einen langen Rasen im Mai.
Ja.
Und die Vögel brauchen das auch.
Ja, ja.
Weil auf kurzem Rasen nichts gedeiht. Also soll man im Wonnemonat Mai bitte den Rasen nicht mähen, der Umwelt zuliebe. Für die Vögel, die Insekten brauchen und sowas alles.
Aber jetzt mal ganz im Ernst.
Population.
Warum lässt du das Mähen denn nicht ganz und machst da eine schöne Wiese hin? Also jetzt mal ohne Scheiß, habe ich wirklich letztens gedacht, weil du weil du gar keinen Bock hast, den Rasen zu mähen. Und so ein kurzer Rasen ist ja ökologisch so wertvoll wie eine Fußmatte, ne? Kann man ja sagen.
Ja, ja, eben. Das ist es ja, genau. Deswegen ja diese nicht im Mai mähen. Ne? Jetzt ist das so, meine Frau hat das Honigtöpfchen und wenn ich da dran will an das Honigtöpfchen, dann muss ich natürlich das tun, was meine Frau sagt. Und meine Frau möchte, dass ich den Rasen mähe.
Ja, aber
und
irgendwann ist ja auch mal gut, ne?
Ja, das sagst du so einfach.
Ja, ich kann ja jetzt nicht wirklich alles bestimmen, ne? Wenn da eine Blumenwiese hinkommt, dann kommt... Warte, die soll jetzt schon mal den Hinweis von deinem Sohn... Er kam jetzt schon mal mit Brunnenkresse, nächstes Jahr kommt er mit Kapuzinerkresse. Also meiner Meinung nach läuft das alles auf Blumenwiese hinaus.
Du meinst, ich sollte mehr der sexuellen Enthaltsamkeit frönen und dafür ab und zu meinen Willen durchsetzen?
Nee. Also das kann ja beides Hand in Hand nach vorne schreiten, ne? Also noch mehr
so
Sex.
So spricht jemand, der nicht verheiratet ist. So eine dicke Fresse hat echt nur jemand, der nie verheiratet
ist. Nein, ein Leben lang habe ich zu Hause für diese Blumenwiese gekämpft. Es hat nie geklappt.
Ja, ich auch. Ich sag das ja immer
aber
wieder jetzt.
Es ist eigentlich angebrannt und es bringt ja auch keinen. Wo ist denn das Problem? Es gibt ja Menschen, zu denen fährt man, die haben einen schönen Garten, die sind dann wirklich sehr öko drauf und haben dann schon so eine Wiese. Und da denke ich jedes Mal, eigentlich eine gute Idee. So ein paar Obstbäume noch dazwischen, warum denn nicht? Na?
Jetzt muss ich aber wirklich sagen, wir haben einen Obstbaum im Garten, tatsächlich.
Ja.
Und wir haben auch sehr viele Blumen im Garten und Blumenbeete, noch sehr üppige. Also von daher finden die Tiere tatsächlich bei uns noch idyllische Bedingungen. Also wir haben hier keine Kiesbeete, sondern tatsächlich hier Hortensien oder wie das heißt.
Naja, pass auf, und wir einigen uns da drauf. Ich sag dir auch nicht wann. Bei einem der nächsten Besuche bringe ich einfach, habe ich so Blumenwiese-Samen in der Tasche.
Und ja, das klärst du mit ihr, das kann ich ihr sagen.
Nee, wieso? Kriegt ja gar keiner mit. Plötzlich sprießt da überall, statt Rasen sprießen da irgendwo irgendwelche Blumen und andere Kräuter. Herrlich.
Ja.
Da kommst selbst du mit deinem Rasenmäher ja nicht mehr gegen an.
Ja, ja. Ich hab das auch. Naja, komm, lass uns von diesem, das ist nutzt also, lass mich dich doch erstmal begrüßen, bevor
lange,
ich frage, wie es
langer Schwede, kurzer Finn, genau.
Ja. Ich grüße hiermit also den prosaroten Panther, den Monsieur Magnifique des französischen Baguette-Theaters Moulin Rouge. Vergessen Sie Darth Vader, Ayurveda, hier kommt End Vader oder der deutschen Star Wars Festspiele in Bad Berleburg. Der Mann, der heißer ist als Hotstone Yoga, die Panzerhaubitze der deutschen Komödie, Erfinder der feministischen Innenpolitik, der fröhliche Dienstleister am Kitzler der deutschen Humorgesellschaft, die orthopädische Einlage in Annalena Baerbocks Maniolo Blahnik Pumps, Don Dildo, Senor Chuco Chuco, Mr. Hot Love, Signore Orgi Porgi, das Böcklunder Denkmal aus Essenkrei, Atze Schröder, ich grüße dich.
Das war ja mal wieder großartig, mein Lieber. Ich nehme die Wahl an. Ich hatte so, für einen Moment, war ich verkrampft, weil ich dachte, es würde heißen, der Baerbock unter den Außenministern. Aber Gott sei Dank hast du es charmant gelöst.
Ja, wie geht es dir denn in deinem wohlverdienten Urlaub nach dieser harten Promotour, wo du wirklich alles gegeben hast fürs Buch? Ja. Darf ich dich jetzt wirklich einmal fragen, wie ist die Lage auf Mallorca? Bist du wohlbehalten gelandet? Behandelt man dich gut? Oder muss ich den Kanzler nach Mallorca zu Mallorca schicken, um da mal Klartext zu reden, dass man so mit dir nicht umspringen darf? Ja,
vielleicht unseren Ex-Kanzler Gerhard Schröder ein bisschen vermitteln, ne? Nein, ich wurde hier gut aufgenommen. Am Flughafen, nachdem ich dann auch in Peseten getauscht hatte, war ich ja in der Lage, mir den einen oder anderen Kaffee con Leche zu kaufen. Nee, ich sitze hier in nasser Badehose tatsächlich, weil wir haben heute eine lange Wandertour hinter uns gebracht. Wir sind an der Westküste in der Nähe von Soyer.
Ja.
Und da heißt es diese Woche wandern. Und verschwitzt bin ich eben schnell noch in den Pool gesprungen, um mich dann hier vors Mikro zu setzen. Findest du mich bei bester Gesundheit vor? Zu allen Schandtaten schon wieder bereit.
Herrlich.
Pro Nacht so 9 bis 10 Stunden gepennt. Und natürlich schon, wie es sich gehört, für einen guten deutschen Komiker, krause Gedanken und nur Blödsinn im Kopf.
Ja. Richtig so. Und Esel gefüttert, wie ich gesehen habe, vorbildlich.
Ja, wir sind
mit der flachen Hand. Das wissen wir ja noch aus unserem Turbo von Marrakesch.
Ja.
Auch Kamele werden so gefüttert.
Ja.
Aber die Esel auch. Das war doch mit der rührend.
Ja. Einer musste sich.
Hat der Esel zu dir gesprochen? Hat er gesagt, ja, Alter, hast mal einen Apfel oder?
Nee, ich sah die da auf der Wiese stehen. Also wir sind gerade mehr oder weniger auf dem Bauernhof hier. Ne? So ein Landhotel. Die haben eben noch Schafe und hier laufen Esel rum. Und dann habe ich gedacht, ja, so wie früher, ne? Gehe ich mal schnell aufs Zimmer, hole 2 Äpfel und dann habe ich mich mit dem Esel angefreundet. Und morgens jetzt, so noch vorm Frühstück, gehe ich da an der Wiese vorbei und dann kommt er immer angelaufen. Er ist mittlerweile Senior Langohr, ist ein ganz großer Kumpel. Ne?
Ja, da sind noch 2 Esel unter sich sozusagen.
Ganz genau. Aber weißt du eigentlich, wie alt so ein Esel wird?
Oh, ich glaube, die können wie die Schildkröten sehr alt werden. Ich tippe mal, so ein Esel kann 65 werden.
Nee, ganz so alt wird er nicht, aber so 30, 35 packt er schon. Manche werden auch 50. Oh. Aber das
siehst du, 50.
50 ist schon sehr alt. Nur so Esel, die kannst du fast noch besser halten als Wachhunde. Weil so ein Esel, wenn dem irgendwann nicht passt, dann wird er bockig, das weiß man ja, aber dann er tritt auch zu. Ne? Wenn du zum Beispiel viele Schlangen auf deinem Grundstück hast, schaff dir Esel an, die zertreten die alle.
Unglaublich. Ich weiß noch damals, mein Klassenkamerad Holger Wienke, die hatten einen Ganter als Wachhund.
Ja.
Und ey, die verstehen auch keinen Spaß, die Viecher, ne?
Ja, man muss.
Das heißt, ich weiß noch, wie ich da reingekommen bin und der Ganter auf dich zu, also auf mich zu und in die Beine gepickt und gebissen und gekniffen, ey, hochgradig aggressiv.
Ja, Gänse und Schwäne, die können echt gefährlich werden.
Ey, wirklich, da habe ich auch noch gedacht, ey, keine schlechte Idee, so ein Ganter, ich auf jeden Fall in Zukunft immer vorsichtig gewesen, wenn wir Holger dann besucht haben. Irgendwann wusste man ja, Donnerwetter. Ja, Schwäne auch. Mit Holger war ich mal paddeln auf der Lippe und da sind wir auch zu nah an so ein Schwänepaar mit Jungen gekommen. Die geben Gas, die Brüder, ne?
Ja, das ist wie so ein Faustschlag, wenn so ein Schwan mal ausholt mit seinem Kopf. Da müsste Mike Tyson schon einen guten Tag erwischen, um da mithalten zu können. Ne?
Ja. Deswegen war Ali auch the Black Swan. Ne?
Genau.
Oh Gott, herrlich. Ja, das klingt doch alles schon wieder gut. Du wirst es nicht glauben, ich war im Theater.
Meinst du jetzt zu Hause oder auswärts?
Ja, zu Hause ist ja hier ohne euch.
Ja, gut.
Zu Hause haben wir mehr so Volkstheaterbühne hier.
erzähl, was war los?
Und zwar, meine lieben Freunde, Mülli und Niki kennst du ja auch beide.
Ja.
Ne? Wir erinnern, Niki ist die, weißt du noch, wie sie mit dem, im Hänsler, mit dem Stuhl beidbreinig nach hinten.
Das klingt jetzt ein bisschen anzüglich.
Nein, sie war aber nicht anzüglich.
Sie hat den Stuhl verfehlt, so.
Ja, genau. Und dann ist sie mit und hat doch das Ganze. Das war, aber sie ist ein zauberhafter Mensch. Die hatten uns Karten geschenkt fürs Theater, beziehungsweise wir denen. Und zwar wurde im Deutschen Schauspielhaus zu Hamburg, meine Damen und Herren, wurde vom Studio Braun eine Bearbeitung von Heinrich von Kleists Rächerdrama. Beziehungsweise Selbstjustizdrama Michael Kohlhaas gegeben. Und zwar nannte sich das Studio Braun präsentiert Cool Hays. Mhm. Und das war so eine Mischung aus eben halt Michael Kohlhaas Bearbeitung mit so ein bisschen Charles Bronson, ein Mann sieht rot.
Ja.
Im Deutschen Schauspielhaus, was von innen wirklich ein tolles Theater ist, so richtig alte Plüschgeschichte, Balkonlogen. Wir hatten eine Balkonloge, das war wirklich sehr gut. Und die Besetzungen top.
Wollte ich gerade also fragen, Charlie, wer stand alles auf der Bühne?
Charlie Hübner als Cool Haze. Rika Blunk, Ute Hanning als Lady Bird, Cool Haze. Ich kann jetzt nur Heinz Strunk als Oma. Als Oma Cool Haze, ja, Studio Braun natürlich. Rocco Schamoni als Shaggy. Samuel Weiss hat so einen österreichischen Regisseur gespielt, der die Leute grundsätzlich so eine Mischung aus völlig durchgedrehter Kottern und Leni Riefenstahl, alle nur degradierend, völlig irre im Kopf.
Ja,
bist du deppert? Das kannst du nicht so spüren. Das geht doch gar nicht. Na meh. Und wirklich, Jacques Palminger natürlich auch noch, Holger Stockhaus, Heinz Strunk. Ich habe vielleicht viele jetzt vergessen. Charlie Hübner natürlich auch großartig, Ute Hanning auch. Es war toll. Es war eine Live-Band, ein kleines Orchester im Theatergraben. Da war es wirklich tolle 70er-Jahre-Sounds reproduziert hat. Das Ganze war wirklich es war wirklich eine dreidimensionale Erfahrung.
Ja, dreidimensional, ne? Warum?
Weil, dieses Mittendrin-Sein, richtige Theater in Bewegung, Theaterschauspieler in Bewegung zu sehen, ne? Gleichzeitig die Musik zu hören, das Lachen des Publikums, so mittendrin zu sein. Also mal wieder etwas nicht am Bildschirm zu konsumieren,
ja,
weißt
ja,
du?
Ja, okay, ja.
Das war ganz toll. Und jetzt nicht eine Comedy-Veranstaltung.
Nee, wollte ich gerade fragen, warst du reines Theaterstück? Also so die vierte Wand wurde nicht durchbrochen, also man hat nicht mit dem Publikum gesprochen oder so.
Doch, es war etwas Besonderes, weil ein Schauspieler tatsächlich im Zug stecken geblieben war und man überlegt hatte, sagt man jetzt ab oder überbrückt man das? Und das war ganz toll, die haben das dann mit dem Regieassistenten überbrückt und haben dazu natürlich auch wieder aktuelle Kommentare gemacht und haben die ganze Situation in das Stück integriert. Also es passierte auch noch, es war also eine ganz besondere Aufführung.
Ja.
Und wurde an Stellen natürlich nochmal gelacht und improvisiert. Es war toll, es war großartig, es war wirklich
schön.
Es war lustig, es war absurd, es war kurzweilig. Ich war schon ewig nicht mehr im Theater und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Die Akustik, du weißt ja, wir beide sind so Akustiker, ne?
Ja.
Wir legen, ja, und der Sound war einfach klasse.
Ja, das ist auch ein tolles Haus, das Deutsche Schauspielhaus. Wenn man da so drin sitzt, dann denkt man, es gibt doch kein Haus weltweit, was das jetzt so wahnsinnig ausstechen würde. Ne? Man fühlt sich ja so ein bisschen wie Mailänder Scala, so gut es ist, oder?
Ja, genau. Und das ist es auch so, diese ganze Atmosphäre. Und das war richtig toll. Also wir waren vorher im Hänsler. Hänsler haben wir uns was Leckeres von Küchenchef Sven machen lassen. Das haben wir dann schnell noch auf dem Hotelzimmer verputzt und haben schon mal ein bisschen vorgeglüht mit einem herrlichen Cremant.
mit einem sehr kalten Tokaja.
Ja, genau. Und dann mit einem schönen Unterberg danach nochmal durchgespült. Ich kann nur sagen, bitte Leute, ab und zu mal mit dem Unterberg die Zähne putzen. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Das geht über das Zahnfleisch direkt in die Adern. Da kannst du alles andere vergessen. So, und dann derartig gut gelaunt ins Theater. Danach noch schön an die Bar des Madison. Wir waren in Madison und was soll ich dir sagen? Ich war ja jetzt schon wieder wochenlang nicht da und es ist immer noch so ein großartiges Hotel. Ich habe mir selber die Elbcousine, unser bezauberndes Arrangement da gebucht für mich und meine zauberhafte Frau und Mülli und Niki und wir waren einfach wieder mal totglücklich, herrlich geschlafen. Die Badezimmer im 6. Stock sind jetzt neu gemacht. Sehr, sehr geschmackvoll. Liebe Cousine, nutzt das Elbe-Cousine-Arrangement im Madison. Und ja, dann von der Bar nochmal aufs Zimmer für einen kleinen Absacker.
Hilfe.
Und dann um 2 Uhr aber wirklich drietendick mich von meiner Gattin ins Zimmer führen lassen.
Ja, und zu Schande geritten worden.
So, wollte ich gerade sagen.
Ach so, Entschuldigung.
Dann aber ordentlich. Ja,
ich konnte es nicht abwarten. Ich bin ganz ehrlich. Ja. Ich bin ganz ehrlich.
Und zu Recht. Ne, sie hat deinen Tipp befolgt, die langen Stiefel mit den Sporen angezogen. Und dann weiß ich nicht mehr. Und dann weiß ich einfach nicht mehr.
Ja, dann kamst du unter die Rede. Ja, toll, ja. Toll. Klingt nach einem gelungenen Wochenende. 1 oder 2 Übernachtungen?
Es war eine Übernachtung, okay. Weil wir konnten, die Babysitter waren alle abgesprungen. Aber selbst das eine Erlebnis, Leute, geht raus. Geht nicht nur zu Paul McCartney und Eric Clapton.
Ey, einem fällt mir gerade, nach Jahrzehnten fällt mir jetzt ein, dass es ein super Pornoname wäre. Paul McCartney.
Was? Paul McCartney.
Oder?
Was? Ja.
Aber lass mich doch auch, ich war doch auch im Theater, aber ganz anderer Art.
Ja.
Und zwar ja, auch in Hamburg. Ich weiß gar nicht, welcher Tag es war. Ich glaube, es war der Donnerstag. Donnerstag oder Freitag. So.
Donnerwetter, was war da los?
Ja, ich hatte den Tag schon frei, weil alles andere war, glaube ich, erledigt. Und wir gehen so zur Schanze, um da so mal durch die kleinen Geschäfte noch so ein bisschen zu schummeln. Mhm. Und ich merke so im Schanzenpark schon von uns kommt, so quasi nach 3 Kilometern, Junge, ey, das grummelt unten rum, das geht nicht gut. Also ich habe ja letztens schon mal gesagt, aha, so ab 50 darf man keinem Furz mehr trauen. Und da war es so, ey. Also ich hätte wunderbar entlüften können, aber nicht ohne ein riesiges Restrisiko.
Ja, ja, der Schurz, ja. Der Schurz, der drohte.
Der Schurzemann, der stellt mit dir was anderes an. Ja, auf jeden Fall, ja. So Richtung Bullerei kommen wir dann, Richtung Schanze kommen wir an der Bullerei vorbei. Ich muss da mal schnell eben in die Bullerei rein und da in die Kachelabteilung. Ja, ja. Jetzt haben die vorne immer noch so Kontrollen. Der da stand, den kannte ich nicht. Direkt zur Seite gedrückt und gesagt, weg da, Not kennt kein Gebot. Ne? In die Toilette gestürzt und draußen war wohl großes Meeting von OMR. Die sitzen da ja auch und Oliver Petzokat war auch da Teil des Meetings. Ich weiß nicht, was die geplant haben. Ist ja egal. War mir auch sowieso alles egal. Es gab nur ein Ziel, Entleerung. Ne?
Ja, und, Big ja, Darm Calling.
Ich im letzten Moment da auf den Sulki und aber auch alles raus, ne? Also quasi in Sekunden alles. Ich habe mich quasi von meinem Körper getrennt. Ne? Habe mich selber aus der Vogelperspektive betrachtet und war nass geschwitzt und war einfach froh. Jetzt, also, aber es war eine Ausnahmesituation. Das war so ein bisschen wie eine Herztransplantation, nur umgekehrt. Ne?
Ja.
So, in dem Moment höre ich Ollis Stimme, dein Vorraum, Atze. Ich denke, sag mal nix, ey, das ist ja, ne, ich bin hier in, ich kämpfe hier gerade um mein Leben. Ne? Atze, du bist doch da irgendwo. Ich sage immer so, ja, was ist denn? Ja, bist du da? Ja, ich bin hier. Was machst du da? Ich sag, bist du doof? Nee, was du machst? Ich sag, kacken! Wie kacken? Ja, dann macht man nur mal so auf der Toilette. Ach so, ja. Sehen wir uns gleich draußen? Ich sage, ja, eventuell, ich kann für nichts garantieren. Und dann musste ich, saß da quasi, mein Leben war gerade so gerettet worden. Ich musste so geiern. Ey. Was machst du da? Was meinst du denn?
Ich lese. Es war draußen so warm, da habe ich mich mit einem Buch zurückgezogen.
Oh Mann, ey.
Aber wollte einfach mal 5 Minuten Ruhe haben.
Ja, aber das war wirklich hier Jagd auf Roter Oktober, ne? Ich bitte dich. Teil 1 bis 5. Ey, das ist so, ich meine, Olli ist so ein feiner Kerl, ne? Der ist auch so, ja. Der ist immer so lieb und fällt mir dann ja auch schwer, ja, Daran zu sagen, aber der ist so wirklich, ich, ne, wie ich schon sagte, ne, die deutsche Marine war in kompletter Fregattenstärke ausgelaufen. Ja. Und dann fragt sich einer ganz lieb, was machst du da?
Ja. Und dabei hattest du gerade die Torpedo, den Torpedoschacht geöffnet und festgestellt, dass der Torpedo leider flüssig.
Ja, es ist ja alles nochmal gerade gut gegangen, aber so eine absurde Situation. Und es fiel mir immer ein, wo du sagtest, Niki hat doch in der Bullerei den Stuhl verfehlt. Ich war auch kurz davor, das kann ich dir sagen.
Wie, was ist, Niki hat in der Bullerei den Stuhl verfehlt?
Nein, du hast gesagt, Niki hat doch beim Hensler damals den Stuhl verfehlt.
Ach so, ja.
Ja, ja. Und so ging es mir auch. Und wie gesagt, auch deutsches Theater und auch ganz große Aufführung.
Ja, ich hatte das mal ähnlich in St. Malo, in einem zauberhaften Piratenstädtchen in der Bretagne, meine Damen und Herren, wo der berühmte Pirat Robert Surcouf, glaube ich, sein Unwesen trieb. Und zwar trieb in meinem Unwesen, also in meinem Bauch war ein ähnliches Unwesen. Ich vermute mal, dass die Mayonnaise auf dem Schinkenbaguette, dass diese Mayonnaise entweder bei meiner Mutter aus dem Kühlschrank war, also schon ein halbes Jahr da offen rumstand. Auf jeden Fall meldete sich auch auf einmal der Darm mit ähnlichen dringlichen Funksignalen. Ne? Bitte verlassen Sie entweder diesen Körper oder etwas verlässt Ihren Körper.
Ganz genau, ganz genau.
So, jetzt wanderten wir auf der altmodischen Burgmauer, da auf dieser Piratenmauer rum und weit und breit kein Schacht in Sicht.
Ja.
Die Lage wurde immer misslicher.
Ja.
Die Lage wurde immer misslicher. An Gehen war kaum noch zu denken. Ne? Und mir war auch völlig klar, den kann man nicht, es gibt ein Unglück. So, irgendwann sehe ich irgendwo unten in so einer Mauer so eine alte, verschlagene Holztür, wo ein Symbol drauf war, hier Entleerung möglich. Ne? So, und da war es leider einer dieser französischen Stehklos. Und bis da alles zu Ende war, kann ich nur sagen, die Operation war misslungen. Und das war nicht schön. Das war einfach nicht schön. Von daher kann ich dich so verstehen. Ja. Das ist so wichtig, dass man dann eine funktionale deutsche Toilette, wo immer sie auch sei, findet. Und sich dann in Ruhe wirklich auch mal zurückziehen kann. Alles andere ist im wahrsten Sinne des Wortes sonst scheiße.
Ja, ganz genau.
Unsere Kinder, als sie klein waren, die konnten das auch gut. Als sie so Babys waren, da hattest du hattest im Restaurant noch nicht Platz genommen und irgendwas bestellt. Da saßen die Blagen schon mit hochrotem Kopf in ihrem Kinderstuhl. Und waren am Hartpressen und dann aber immer aus der Marke, das ist oben aus dem Body schon wieder rausquoll. Ne?
Mit glasigem Blick nehme ich an.
Ja. Und dann musstest du immer, und dann, das waren ja auch noch damals die Zeiten, wo es noch nicht so die Wickelräume für Babys gab und sowas alles. Oh Gott, das war immer ein Drama. Himmel hilf, wo ich schon überall Kinder gewickelt habe.
Wollte ich gerade sagen, du schaust ja auf 3 Dekaden. Wickeln zurück, ne?
Autoablagen, was weiß ich noch, was weiß ich, wo ich das alles...
Klappaschenbecher.
Ja, die berühmten Klappaschenbecher. Ja, aber du hast dich dann sozusagen, hast du dich denn dann noch draußen nochmal mit Olli getroffen, oder?
Ja, wir haben uns eine Stunde später getroffen, als ich mich so weit wieder erholt hatte, dass ich sprechen konnte. Und da war es auch noch sehr nett. Wie gesagt, ist ja ein netter Kerl. Ja, und dann... was soll ich sagen? Dann schnappte ich am Nebentisch doch auf, dass jemand sagte, du übrigens, ich habe für heute Abend, ich habe noch 3 Flaschen Rosé. Da habe ich gedacht, mittlerweile ist das so eine gängige Floskel, ne? Ich habe noch, hab noch ein bisschen Rosé im Kühlschrank.
Ja. Und eine herrliche, oder eine herrliche Flasche Bordeaux.
Genau. Deswegen kam ich auch eben auf den Tokaier, weil früher in den Romanen hieß es dann immer so, was weiß ich, es gab einen Böff Stroganow mit herrlichen Landkartoffeln und das Ganze wurde runtergespült mit einem Tokaier, wo du als Kind immer gedacht hast, so runterspülen, das ist ja eher so mit Saft und so. Ne? Und
ja.
Ich weiß nicht, ob man beim Rotwein jetzt unbedingt von runterspülen reden kann. Ne?
Ja, also jedenfalls sehr gewagt, wenn es alles, was nicht gerade ein Amselfelder ist. Oder?
Ja, genau.
Böff Stroganow, den wir alle noch aus seiner Rolle in Kurier des Zaren kennen.
Genau, und in seiner Rolle als Seewolf. Sag mal, meine Frage, weil kam hier ja. auf, weil hier wächst natürlich auch viel, da wo wir sind, da wächst ja alles, was es so gibt, bis hin zu Passionsfrucht, was mir natürlich jetzt sehr entgegenkommt, bei dem neuen Experiment mit Pornstar Martini.
Ja.
Weißt du eigentlich den Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre?
Verdammte Scheiße.
Ja, wurde ich die Tage gefragt und ich hatte die Antwort nicht, verdammt.
Warte mal. Ich würde jetzt einfach sagen,
genau,
dass Konfitüre, es hat irgendwas mit Fruchtzubereitung zu tun, ne?
Auch.
Liege ich
auch,
da richtig?
Auch, ja. Aber du kommst nie
und
drauf.
Der Zuckergehalt?
Du kommst nie drauf. Ist,
spielt okay, okay,
auch alles dann. Eine Rolle, ist im Unterschied von Marmelade zu Konfitüre zu Gelee. Und ja. Das, sag mal, größte Merkmal und der größte Unterschied ist der, dass Marmelade darf nur aus Zitrusfrüchten bestehen.
Ah! Ja. Bitte,
ja.
Nur aus Zitrusfrüchten, ja. Das heißt Orangen, Zitronen
und so weiter.
Und Konfitüre
und so
darf Erdbeeren sein und sowas alles.
Richtig, richtig. Und deswegen kann es keine Erdbeermarmelade mehr geben. Und das wusste ich nicht. Ich war geschockt. Ne?
Ich glaube, die Erdbeer ist ja sowieso eine Nuss, ne? Gehört zur Familie der Nuss. Der Nüsse.
Ja, und seit 2003 besteht halt in der EU aufgrund dessen eben die Forderung und Maßgabe, dass eben Marmelade nur aus Zitrusfrüchten bestehen kann. Ja.
Aha.
Ist doch ja, gut. Wahnsinn. Da sitzt du morgens und isst deine Erdbeermarmelade.
Ja.
Und dann stellt sich irgendwann im Laufe des Tages raus, du hast gar keine Marmelade gegessen.
Hä? Ja. Ja.
Also
meine.
So ein Scheiß.
Meine wirklich anbetungswürdige Frau,
ja.
Wo neulich wieder übrigens Menschen wieder unter ein Foto von ihr und mir bei Instagram drunter geschrieben haben, sie muss viel jünger sein als du und mir reichen diese Frechheiten jetzt so langsam. Diese Frau ist gerade mal 4 Jahre jünger als ich. Was kann ich denn dafür, wenn sie jünger aussieht?
Ja,
das gibt's doch überhaupt gar nicht.
Erstmal sieht sie jünger aus. Und dann siehst du ja jetzt? Auch sehr alt aus für dein Alter. Ne?
Das ist doch überhaupt gar nicht wahr.
Da summieren sich doch 2 Sachen zusammen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
Ich sehe doch schon seit 20 Jahren so aus, wie ich jetzt aussehe. Ich habe mich doch jetzt gerade erst eingeholt.
Ja, ich würde sagen, so mit 78 hast du dich eingeholt.
Du Arsch! Ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt hör doch mal zu, du Mensch, du Arsch, ich bin ein Gigant hier, so kann man doch mit mir nicht umgehen, du. Das geht doch nicht.
Ja.
Übrigens, wusstest du übrigens, wenn jetzt komme ich dir auch mal mit solchen Sachen.
Ja.
Wusstest du übrigens, was im alten Ägypten als magischer Akt galt?
Nein. Habe ich eben schon davon gesprochen oder ist es noch was anderes?
Ich weiß nicht, ob du da eben schon von gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob dir dabei einer abgegangen ist. Masturbation. Im alten Ägypten galt Masturbation als magischer Akt, wenn sie von Göttern betrieben wurde.
Ja, das würde ja für uns beide schon mal hinhauen.
Ja, man glaubte nämlich, dass Gott Atum das Universum erschuf, indem er bis zur Ejakulation masturbierte. Und pass auf, ja. Es kommt noch besser. In der Antike war Masturbieren in der Öffentlichkeit nicht gern gesehen. Also ganz anders als heutzutage. Entschuldigung, den konnte ich nicht liegen lassen. In der Antike war Masturbieren in der Öffentlichkeit nicht gern gesehen. Jetzt kommt's. Der Philosoph Diogenes machte es trotzdem. Als man ihn damit konfrontierte, antwortete er angeblich, wenn es nur so einfach wäre, den Hunger mit Bauchreiben zu besiegen. So. Unglaublich, ne? Ich stelle mir gerade vor, Diogenes, den haben wir doch eben noch in der Tonne gesehen.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne?
Jetzt läuft ja da Schwengelreiben durch die Gegend. Also kein Wunder, dass da irgendwas falsch gelaufen ist, dass man ihn hinterher in die Tonne gesperrt hat, oder?
Ja, das war ja einiges anders. Früher bei den Olympischen Spielen trat man ja auch nackt auf. Also ich meine so in der Antike.
Ja.
Und ja, vielleicht wurde dann zwischendurch, vielleicht war das sogar eine Disziplin, wo heute, sagen wir mal,
ja,
Turmspringen oder was weiß ich, Synchronschwimmen oder ja, Fechten der Herren, Gehen der Damen, wurde früher ja onaniert, ne?
Ja, kann gut möglich sein. Ja.
Ich weiß nur, Ralf Günther als Mitbegründer des Bundeswix-Orchesters. Kennst du die Nummer noch von früher?
Nein, was ist das bitte?
Ja,
Ralf, ich schon heute wieder so. Ralf Günther.
Ralf Günther, kennst du noch? Als einer von den drei, ja, Nibelungen, ne?
Ja, ja, ganz recht.
Das waren, das war Ralf Günther, das war Roberto Capitoni und hier der Begründer des Nightwash Stand-Up-Clubs.
Knacki Deuser.
Genau.
Ganz genau, Knacki Deuser.
So, und die hatten eine Nummer und es nannte sich das Jugendwix-Orchester. Und da war so, sagen wir so, in Hüfthöhe, da war so ein Tuch gespannt und dann war das halt alles nur so angedeutet, ne? Aber zu irgendeinem Marsch oder zu irgendeiner Musik auf jeden Fall. Sau witzig. Würde heute wahrscheinlich nicht mehr so stattfinden im Fernsehen, aber damals ja, wurde sowas noch gesendet. Ne?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, ja, so als ich 15, 16 war, da war ich, da hätte ich mir das vorstellen können, da bei den Olympischen Spielen teilzunehmen.
Da wärst du die deutsche Medaillenhoffnung gewesen.
Da wäre ich, glaube ich, die deutsche Medaillen gewesen. Auf jeden Fall heutzutage.
Also jetzt habe ich mal eine Fachfrage an dich, so als derjenige, ja, der die Kraft seiner Lenden unter anderem dadurch bewiesen hat, dass er schon über drei Jahrzehnte immer wieder für Nachwuchs sorgt.
Ja, und vier Sinne Kinder für Deutschland gezeugt,
genau,
hat.
Genau, ganz genau. Die Rente ist sicher dank Till Hoheneder. Und ich war jetzt mit meinem Patensohn und seinem Kind auf dem Spielplatz. Ich habe Leon das auch schon gefragt, aber ich frage jetzt mal den, Leon hat ja keine Kinder, ich frage jetzt mal den richtigen Fachmann.
Ja.
So, dann seine Tochter, 15 Monate alt, spielte dann da so auf dem Spielplatz, als gäbe es keinen Morgen, wie Kinder das so, ja, machen. Und ich war total begeistert, hole mein Handy raus und film das. Nur 15 Sekunden später kommt eine andere Mutter zu mir und sagt, bitte hören Sie auf zu filmen, meine Kinder sind mit drauf. Dann kam sofort der Paragraph hinzu.
Ja.
Und ich hatte das natürlich überhaupt nicht bedacht. Ne?
Ja.
Ich hatte natürlich jetzt 1000 freche Antworten, habe ich mir verkniffen und habe mich entschuldigt, habe gesagt, habe ich nicht bedacht und habe das Handy wieder weggesteckt. Wie reagiert man denn angemessen in so einem Fall?
Ja, ja, das ist eine gute Frage, ne?
Ja.
Also du meinst, wie hättest du reagieren sollen oder sie reagieren sollen?
Nee, also ich hätte jetzt auch sagen können, komm, was weiß ich, eigentlich dürfte ich hier gar nicht sein von Gesetz wegen und so, ne? Was weiß ich, was so ein Komiker alles durch den Kopf geht.
Ja.
Aber das ist so, ne? Man kann da nicht einfach, ja, filmen auf dem Spielplatz, oder? Ist dir sowas schon mal passiert? Mal so gefragt.
Nee, tatsächlich nicht, weil ich auch nicht auf die, tatsächlich auch nicht so ein, ich muss das jetzt zu meiner, ja, es mag jetzt herzlos klingen, aber ich bin einfach nicht der Typ, der permanent seine Kinder fotografiert oder Videos macht. Tatsächlich erinnere dich mal daran, dass wir doch das Adventsingen, das haben wir doch, in welchem Programm war es? Turbo?
Kann sein.
Und auch in und dann kam Ute.
Ja.
Das dieser ganze Stand-up da mit Shania, hast du.
Ja, ja, wo
hast
die Eltern alle ihre Handys hochhalten, um die Bühne zu filmen, weil die Kinder da im Chor singen, ne?
Ganz genau. Und eigentlich ist uns die Idee ja nur gekommen, weil ich dir gesagt habe, wie sehr mich das abnervt, dass alle immer ihr Handy zücken, anstatt den Moment für sich zu genießen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Das in sich aufzunehmen und die Erinnerung zu bewahren, hat man heute immer so den Drang, aber auch wirklich jeden Furz, jede Bewegung, jeden... es gibt ja Mütter, die haben zehn und Väter, die haben Zehntausende von Fotos auf ihrem Handy.
Ja.
Und dann sagen sie dir, ja, wie sah denn der Kleine aus, als er klein war? Oh, da zeige ich dir mal ein Foto. Und dann fangen die da an, auf dem Handy zu wischen. Und nach einer Viertelstunde sagen sie, warte, ich hab's gleich, ich bin ja schon bei gestern.
Ja, 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 ja.
Aber und, das ist ja, ich meine, das ist ja wirklich eine halbe Stunde rum.
Ja.
Und ich finde das einfach scheiße. Ich kann das verstehen, dass jetzt, wenn man so wie du oder die Großeltern die Kinder nicht so häufig sieht, dass man vielleicht ein kleines Filmchen haben will. Aber das geht eben halt heute nicht mehr, weil, glaube ich, eben halt tatsächlich zu viel Schindluder passiert.
Ja.
Weil eben halt tatsächlich wahrscheinlich viele Leute eben halt ja, auf dem Spielplatz irgendwas filmen und leider ziemlich kranke Sachen damit vielleicht vorhaben. Ne?
Ja,
und
ja.
Das ist, muss man, dem muss man wahrscheinlich Rechnung tragen.
Ja, einfach, ne, da habe ich auch gedacht. Ne? Muss man einfach eine Rücksicht drauf nehmen. Und so ist halt eben ganz nichts mehr. In dem hervorragenden Buch Achtsam Morden kann ich sehr, sehr empfehlen.
Ja.
Da hat, ist ja, glaube ich, irgendwann der Protagonist, ist, leitet so einen Kindergarten. Von Carsten Dusse ist das Buch. Und da ist ja so, dass er einen Kindergarten, ein Foto machen will von den Kindern, die in dem Kindergarten sind. Und, aber ja, die Hälfte der Eltern beschweren sich auf dem Elternabend und er macht das nachher so, er macht ein Foto von allen und schwärzt einfach alle Gesichter.
Ja.
Aber alle.
Ja.
Daraufhin wird dann direkt wieder ein Elternabend einberufen, dass die Kinder nicht zu erkennen sind.
Natürlich.
kann ich hier wärmstens empfehlen, Achtsam Morden. Ein,
ja,
ein
guter Tipp.
Ja, ja.
Ja, es ist, ja, es ist schwierig, ne? Es hat sich eben halt so viel geändert und tatsächlich, wenn ich auch richtig überlege, ich möchte eigentlich auch nicht fotografiert werden oder
ja,
tatsächlich, oder möchte, glaube ich, auch nicht, dass meine Kinder einfach gefilmt werden von irgendjemand. Ich glaube,
ja, ja,
ja, ich, ist, glaube ich, so, ne?
Ja.
Also ich selber, man bezieht das ja meistens nur auf sich.
Ja, ne? Ja, genau,
und,
genau.
Und Kinder wahrscheinlich genau dasselbe Recht, muss man einfach. Ich achte auch darauf, ich halte auch, ganz ehrlich, ich halte auch nichts davon, ich verstehe auch nicht, warum einige so nachlässig sind und ihre Kinder auf Instagram und Facebook verarbeiten.
Ja, ja.
In Stories oder sowas. Wenn ich mal sowas mache, dann wirklich wird, also Gesichter zeige ich nicht von meinen Kindern,
ja,
im Internet. Und kann das auch manchmal, ich habe da mal mit einem Bekannten drüber diskutiert,
ja,
den wir kennen, und habe ihm gefragt, warum machst du das? Warum zeigst du so viele Fotos von deinem Kind auf Instagram? Das verstehe ich einfach nicht.
Ja. Ich habe mich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Das kam so überraschend für mich. Aber jetzt, wo du sagst, klar, Instagram und Co. Und ruckzuck ist das Foto rund um die Welt gegangen. Ja,
ja, genau. Oder wird, wird verfremdet und weiß der Teufel noch alles. Dem ist ja heutzutage gar keine Grenzen gesetzt. Und da muss man wahrscheinlich doch tatsächlich aufpassen. Natürlich ist es so, wie du gesagt hast, der Komiker, und der erste Reflex ist einfach, was willst du denn jetzt? Ey, komm, ja, mal runter,
ja,
hier.
Ja, ja.
Ich werde doch, ne, ich werd doch wohl noch. Und der zweite Impuls ist natürlich, oh, da ist vielleicht eine Menge dran.
Gut, dass ich die Klappe gehalten habe. Ey, an selber Stelle, ja, komischerweise auf dem gleichen Spielplatz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, wenn ich überlege, ich war, glaube ich, kurz vorm Knast. Das ist so 4, 6 Wochen her, als da gab es ja schon so ein paar warme Tage oder beziehungsweise sehr sonnige Tage, wo es noch gar nicht so warm war. Und ich war im Savoy und hatte mittags so eine Stunde frei und habe gedacht, ja, dann gehe ich wenigstens spazieren. Komme da an dem Spielplatz vorbei, sehe eine Bank, denke, ach, hier setze ich mich mal in die Sonne. Ja, sitzt da in der Sonne und denkt, ah, hier Vitamin D, Moment, super, die Sonne knallt Vitamin D. Zieh mein T-Shirt aus und zieh die Jacke wieder an. Ne? Also jetzt sitze ich da mit freiem Oberkörper, aber Jacke an, die Jacke aber so ein bisschen offen. Und zwar so eine Winterjacke, wie so ein Mantel. Und so nach 5 Minuten denke ich, ach du Scheiße, ey, wenn dich hier einer sieht und die Bullen ruft, die nehmen dich sofort mit. Ich zack, schnell T-Shirt wieder an, Jacke an und weg.
Ja. Es passiert heute. Es ist ganz interessant, weil ich hatte nämlich seit 2 Folgen, nehme ich mir immer wieder vor, eine Mail noch anzusprechen, die uns Cousine Finja zugeschickt hat, die nämlich da schreibt, ich bin 23 und arbeite im Jugendamt als Sozialarbeiterin. Und mein Anliegen ist es, mit eurer Hilfe die Cousinen etwas zu sensibilisieren und zu ermutigen. Leider ist das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen eins, das immer häufiger auftritt. Und ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie häufig ich Sätze wie, wir ahnten ja, dass etwas nicht stimmt, aber damit haben wir nicht gerechnet und Ähnliches schon gehört habe. Jede Ahnung, schreibt sie, kann einem Kind helfen. Ruft lieber einmal zu viel Hilfe als einmal zu wenig. Es gibt eine allgemeingültige Kinderschutz-Hotline. Oder ihr ruft das örtlich ansässige Jugendamt an. Oder meldet es der Schule oder der Kita. Wir beißen nicht und sind auf die Hinweise durch gute Menschen wie euch angewiesen. Es ist ein Anruf, der manchmal so viel bewirken kann.
Ja.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr diese Nachricht einmal im Podcast vorlesen könntet. Vielen Dank. Macht weiter so und bleibt so tolle Typen, wie ihr seid.
Oh,
von Cousine Finja.
Danke, Finja, für den Hinweis. Eigentlich auch genau an der richtigen Stelle. Du hast ja sowas von recht. Gerade so durch unsere Zusammenarbeit auch mit der Rote Keil und so, wissen wir ja eigentlich, dass man immer, wenn einem was komisch vorkommt, und das gilt ja auch für Kinder, die tagsüber oder so vormittags irgendwo rumhängen, weil Kinder sind schulpflichtig und man kann die ja wenigstens ansprechen und fragen, warum bist du nicht in der Schule? Ne? Und wie sie schon sagt, immer wenn einem was komisch vorkommt, nachfragen, lieber einmal zu viel melden, ohne dass man denunziert, aber wenigstens die Situation klären. Ne?
Ja. Also oder auch, was weiß ich, neulich am Fußballplatz ein Kind hingefallen und war am Bluten. Auch so einfach mal hingehen, nicht die Kinder für sich lassen und sagen, kommst du jetzt nach Hause? Soll ich dir helfen? Brauchst du irgendwas? Soll ich jemanden anrufen? Ne?
Ja,
wohnst du weit weg und so. Einfach rangehen. Ich meine, ich habe das im Laufe meiner 30 Jahre viele Stationen erlebt. Ne?
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel vor 25 Jahren, muss es ungefähr sein, war ich an der Wursttheke mit meinem Ältesten und der, wie das Kinder so machen, patschte mit seinen Pfoten direkt auf die Scheibe. Ey, und da schnauzt die Verkäuferin das Kind an. Hey, du da, jetzt aber nimm mal deine Patschpfoten da weg. Ist ja unmöglich. Also ist ja alles ganz dreckig und fettig da. Unmöglich. Und ey, da bin ich so ausgeflippt, ne? Der habe ich sofort zurückgekeilt. Ich habe gesagt, Madame, alles, aber nicht in dem Ton. Sie vergreifen sich hier eindeutig im Ton.
Ja.
Wenn einer sein Kind zurechtweist, das bin ich. Ne? Sie können in der Sache vielleicht recht haben, aber das ist ein 5-jähriges Kind und Sie schnauzen hier mein Kind nicht in der Form an, damit das mal ganz klar ist. Und da kriege ich so Pickel am Arsch, wie einige, wie Erwachsene zum Beispiel früher manchmal mit Kindern geredet haben. Ne?
Ja. Die Zeit kennen wir ja beide gut, ne?
Ja, ne, euch sollte mal einer eine schmieren oder sowas, ne? Ey, da kann ich so abgehen. Und einmal war ich im Restaurant und da hat meine Älteste damals auch gesagt, was möchtet ihr denn trinken? Und da sagte meine Tochter damals, ich will eine Apfelschorle.
Ja.
So, wie heißt das? Und da habe ich dann auch nur gesagt, das haben Sie doch genau gehört. Sie will eine Apfelschorle.
Ja.
Und dann guckte sie mich an, das kann man ja auch anders sagen. Ja, sage ich, ganz genau. Das können Sie anders sagen, das kann ich anders sagen, das kann das Kind vielleicht noch nicht anders sagen, aber das hätte man ja auch anders lösen können. Ne? Ganz bestimmt nicht in Ihrem Ton.
Ja.
Sie hätte ja auch warten können. Ich hätte das Kind sowieso schon berichtigt. Ich hätte sowieso gesagt, ne, du möchtest eine Apfelschorle. Ne? Aber es war damals auch so eine Zeit noch, wo jeder wirklich meinte, er hätte irgendwas an Kindern irgendwie erzieherisch zu gestalten oder
ja.
Da helfe ich mal auf die Sprünge oder sowas einfach nur.
Kinder, ne? Die was wollen, kriegen was auf die Bollen, hieß es früher.
Ja, ja. Und von daher ist es ganz gut, dass einfach Kinderrechte auch gestärkt sind. Heute käme noch niemand mehr auf die Idee, einem Kind in der Öffentlichkeit, also ich glaube, wenn ich das sehen würde, würde ich auch durchdrehen.
Ja.
Ne? Eine ballern würde oder sowas. Ne?
Ja, oh Gott, ja. Ja, Mensch, die Zeit drückt weiter.
Ja.
Hier mit den Mails, würde ich sagen.
Ja. Achtet, Leute, wir müssen auf die Kinder achten. Achtet bitte auf die Kinder und danke Finja auch genau für diese Mail. Ja, was hast du denn da?
Ich steige mal leicht ein hier. Mit Begeisterung schreibt uns der liebe Michael Hagedorn. Er hört unseren Podcast Sehnsucht nach Reden. Wann immer ich mir den Vor- bzw. Abspann eurer bezaubernden Sprecherin anhöre, verstehe ich aber jedes Mal Sehnsucht nach Regung. Stichwort Janni und Laurel, Atze wird wissen, was ich meine. Naja.
Aha.
Daher meine Fragen. A. Bin ich des Wahnsinns anheimgefallen? B. Geht es anderen auch so? C. Ist er so gewollt? D. Was genau soll sich da regen? Ah ja, gut. Also A. Bin ich des Wahnsinns? Ja. Geht es anderen auch so? Ich hoffe. Ist er so gewollt? Nein. Aber akzeptiert. Und D, was genau soll sich da regen? Ja, was meinst du denn wohl?
Ich habe das wohl schon öfter gehört, dass manche Sehnsucht nach Regen, also nach Niederschlag,
ach so, verspüren. Nach dem Motto, Regen bringt Segen und so.
Es heißt, nein, es heißt tatsächlich Sehnsucht nach Reden.
Reden?
Reden.
Ach, ehrlich?
Ja,
ja,
das hast du selber noch gar nicht gewusst, ne?
Nein, ich kenne nur die alte Bauernregel, sich sägen bringt Regen. Aber da kann ja, ich auch was genau falsch verstanden haben. Außerdem kommt hier noch eine Frage. Wüsste ich gerne, wie ein Partyabend mit Till aussieht, wenn Till für die, wenn Till für die Musik zuständig ist und selbst auflegen soll. Tja, Michael, eins kann man dir schon mal attestieren, ey. Nerven hast du. Du hast Nerven, ey. Allein wenn man Till schon sagen würde, leg mal auf, wird dann bei jedem Song gefachsimpelt, welche Auswahl trifft er? Ja, was soll man da sagen? Das ist ungefähr so, als wenn wir Angela Merkel demnächst sagen wir, beim Leichtgewicht-Karate sehen würde, und zwar Olympia.
Angela Mertes. Angela Mertes. Ja, ich mische mich da gar nicht mehr ein. Du hast das sehr schön alles geregelt.
Ja.
Ich mache leicht gleich weiter mit Cousine Christian,
ja,
die uns schreibt: Moin, ihr zwei Schlüpferstürmer, als großer Fan, Lobhudeleien, bla bla, kennt ihr alles selber. Ich habe das Buch mit Begeisterung gelesen, deine Biografie. Lieber Till, als Atze 2014 seinen Akku auf 100% Leistung fuhr, um seine Trauer zu verarbeiten und du ihm gesagt hast, mach was du willst, aber ich sage dir, du siehst echt scheiße aus, hat Atze das ja so, wie es im Buch steht, ignoriert. Wie ging es dir während dieser Zeit als sein Freund? Nicht gut, muss ich tatsächlich sagen.
Aha.
Ich war sehr besorgt um dich.
Mhm.
Wusste aber, und das habe ich dir ja auch damals immer wieder gesagt, ich habe gesagt, du schwimmst da sehr, sehr weit draußen. Du kannst jederzeit in meinen Hafen kommen. Ich bin für dich da. Aber ich wusste immer, dass es keinen Zweck hat, die irgendwie dreinzulabern. Ich habe einfach nur... Und korrigiere mich oder bestätige das. Ich habe einfach immer nur versucht, dir klarzumachen, dass ich für dich da bin, wann immer du willst.
Das war in der Zeit tatsächlich, erinnere ich mich, die wichtigste Information, dass du mir gesagt hast, du kannst mich jederzeit anrufen, du kannst mich jederzeit ansprechen, ich werde sofort da sein. Und das war tatsächlich von allen Freunden die beste Aktion, dass ich wusste, ich kann dich jederzeit damit belästigen. Ja.
Ja, und das ist es, Christian. Ich habe einfach gewusst, Vorträge halten, das wird alles nichts nutzen. Irgendwelche Bergpredigten, irgendwelche Moralpredigten oder irgendwelche Aufmunterungspredigten. Ich wusste einfach, dass du da ganz alleine vor dich hinputschen willst und musst. Und deswegen habe ich einfach nur gedacht, ich kann hier einfach nur immer wieder winken und sagen, Kuckuck, hier bin ich. Mehr geht leider nicht. Dann fragt er dich nochmal und zu dir, Atze, hast du auf dem Boot oder wo du auch immer da warst, gemerkt, Alter, so geht es nicht weiter?
Ja, aber nicht so als so eine Stunde der Erkenntnis, sondern es war eine Verwandlung. Es war ein Weg dahin. Also ich wusste, dass ich diesen Weg beschreiten muss, aber es war nicht so, dass ich morgens die Augen aufgeklappt habe und dann diese Erkenntnis hatte, sondern es tröpfelte so langsam durch. Ja.
Ja.
So war das, ne?
Jetzt schreibt uns Cousine Dominik. Wir hatten euch ja aufgerufen zu schreiben, wenn ihr eure Eltern vermisst oder euch etwas anderes mit euren Eltern erzählt wurde, wie die gibt's nicht oder wo sind die oder ihr habt die wiedergefunden. Da schreibt uns Cousine Dominik, ich bin selber mit meiner 14 Monate älteren Schwester zusammen adoptiert worden. Wir haben dieselbe Mutter, allerdings nicht denselben Vater. Unsere jetzige Familie hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt und auf die Frage, wo wir denn herkämen, geantwortet, dass wir adoptiert seien. So sollte es meiner Meinung nach auch sein und nicht anders. Wir haben sehr liebevolle und tolle Pflegeeltern, die waren also sehr zufrieden, aber sie haben dann natürlich in der Pubertät nach ihrer Mutter gesucht. Mhm. Und das war damals alles sehr schwierig, denn es handelte sich um eine anonyme Adoption. Und die haben dann, Dominik und seine Schwester, den Kontakt zum Jugendamt gesucht und irgendwann auch den Namen herausgefunden und ihr dann über das Jugendamt einen Brief geschrieben. Leider kam dann nie wieder etwas von ihr zurück. Wir haben aber herausgefunden, dass wir nur 2 von insgesamt 7 Kindern waren. Und wir haben auch erfahren, dass unsere Namen Dominik und Konstanze von ihr persönlich ausgewählt worden sind.
Ja.
Ich
ja.
kann mittlerweile, schreibt er, gut damit leben. Er akzeptiert, dass seine Adoptiveltern sein Trost sind, seine liebenden Eltern. Und schreibt, macht weiter so, mit freundlichen Grüßen, eure Cousine Dominik. Das stelle ich mir auch hart vor.
Ja, ja.
So einen Brief zu schreiben und dann keine Antwort zu kriegen, ist auch eine harte Packung, glaube ich, ne?
Ja, ja. Du willst ja eigentlich in erster Linie dieses Loch, was da in dir ist, irgendwie füllen. So haben es mir mehrere andere suchende Kinder beschrieben. Also auch erwachsene Kinder.
Ja.
Dass er schreibt, unsere leibliche Mutter hat uns die Namen gegeben, selber ausgesucht, Dominik und Konstanze. Das finde ich schon mal so ein Hinweis darauf. Da fragst du dich ja, ne? So, wo kommen unsere Namen her? Das ist ja schon mal eine Antwort. Ja. Und wahrscheinlich gibt es noch viele weitere Fragen. Ja, schade, schade, schade. Dominik,
ich kann mal.
Ja, bitte.
Ja, erst du bitte, Dominik.
Ja, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin. Und ihr Vater hat sich auch entschlossen, nach der Geburt wieder nach England zu gehen und einfach gar keinem davon zu erzählen, einfach zu ghosten, einfach weg zu sein. Mhm. Und sie hat auch einen ganz liebevollen Adoptivvater und trotzdem war er dieses Loch in ihr. Sie wollte unbedingt mal wissen, wie sieht mein Vater jetzt aus, wie spricht er, wie ist das mit dem Kontakt zu haben. Und die hat zu einer Zeit, als das noch nicht so selbstverständlich war, heute könnte man ja über Facebook und Instagram suchen, aber das war zu einer Zeit, als das noch nicht so leicht war. Sie hatte aber eine Freundin, die in einer Redaktion gearbeitet hat von RTL oder Sat.1, ich weiß nicht genau, bitte melde dich. Da gab es ja mal so eine Sendung, die so Eltern gesucht hat. Ne? oder ja. Verwandte. Ja, und die hat ihr geholfen und nach Jahren ist es gelungen, Vater ausfindig zu machen in England. Sie hat ihn angeschrieben, er zurückgeschrieben, die haben miteinander telefoniert und dann wurde ein Treffen vereinbart. Dann ist sie hingefahren, hat sich mit dem getroffen, hat vor Ort dann relativ schnell festgestellt, wir haben null Themen zusammen. Wir haben, ja. der Mann ist ein völlig Fremder für mich. Ich habe mit dem gar nichts ja. zu tun. Und hat danach den Kontakt so auslaufen lassen. Ne? Gar nicht so konkret, ja. aber sich gar nicht weiter dafür interessiert. Aber für sie war dieses Loch gefüllt.
Ja.
Und deswegen ja. kann ich Dominik so gut verstehen. Und selbst wenn es dann manchmal so ist, man lernt seine Mutter und seinen Vater kennen, erst Jahre später, Jahrzehnte später, hat man vielleicht gar nicht Bedürfnis nach weiterem Kontakt, aber diese Frage ist beantwortet. Ne?
Ja, ja, ich kann das auch gut verstehen. Ja. Du wartest auf irgendein Zeichen und du möchtest irgendeine Erklärung, aber es gibt keine. Das ist auch etwas, was ich im Umgang mit meinem Vater auch bis heute die Schmerzen auslöst. Ne?
Ja.
Dass man eben halt, ich habe immer auf eine Entschuldigung gewartet und ich hätte, glaube ich, alles geglaubt, aber dafür hat es einfach nicht gereicht
ja. bei ihm. Also so konkret, ne? dass er gesagt hätte, Junge, ich muss immer was sagen. Ich hätte ja, mein Leben vielleicht ganz genauso gelebt, wenn ich es gewusst hätte, aber trotzdem möchte ich mich dafür entschuldigen.
Ja, das hätte mir wahrscheinlich gereicht.
Ja.
Ich habe ja auch mal Jahre, nachdem ich mich von meinem Vater getrennt hatte, hat er mir ja auch mal einen Brief geschrieben.
Ja.
Und das war aber einfach nur, da stand dann einfach nur drin, ich bin krank, ich brauche Geld, schick mal Geld, ich war immer ein guter Vater.
Das war jetzt nicht so hundertprozentig das, womit du gerechnet hattest, oder?
Nein, das war nicht das, was ich lesen wollte. Das war einfach nur.
Jetzt nochmal eine Frage. Hast du den sofort geöffnet, als er da war? Oder bist du erst drumherum geschlichen?
Ich bin da drumherum geschlichen und wenn meine süße Frau den nicht aufgemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich nie die Nerven gehabt, den aufzumachen.
Okay.
Hätte ich wahrscheinlich, weil du ja Angst hast, dass genau das passiert, ne? Dass da einfach nicht das drinsteht, was du lesen willst, ne?
Und
aber
ja.
Deswegen, ich kann mich mit diesen Gefühlen verbinden. Du möchtest irgendetwas, du möchtest was wissen, du möchtest was rauskriegen, du möchtest was verstehen. Und die Wahrheit ist eben manchmal brutal. Ne? Du wirst keine Antwort kriegen oder du kriegst die Antwort, die du nicht hören willst. Und damit muss man sich dann letztendlich arrangieren.
Ja, ja.
So hart das auch ist.
Ne? Ja.
Witzigerweise hat mein drittes Kind, meine Tochter, die jetzt 17 ist, die hat mal mit 6 Jahren gefragt, warum, ich habe doch noch einen Opa, warum kenne ich den nicht, ne?
Ja.
Und da habe ich dann, der lebte ja damals noch, und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, weil ich mich mit dem Opa sehr gestritten habe und ich den Opa nicht sehen will. Ne? Weil das ist nicht gut für mich. Das ist nicht ja. gut für mich. Ne?
Und hat sie das dann sofort verstanden?
Ja, und weil ich gesagt habe, warum ist das nicht gut für dich? Und da habe ich gesagt, naja, weil der Opa mir oft so Sachen gesagt hat, die mich sehr, sehr traurig gemacht haben und die mir sehr wehgetan haben.
Ne? Ja, ja.
Und dann hat sie gesagt, und das fand ich so killer, die war da 6 Jahre alt, dann hat sie mein Gesicht in beide Händchen auf meine Backen gelegt und hat dann gesagt, es war abends im Bett, ich kniete vor dem Bett und sie hat dann so mein Gesicht genommen und hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, aber Papa, vielleicht ist der Opa ja jetzt wieder gut.
Oh, ja.
Und da habe ich angefangen zu weinen.
Ja.
Und hab gesagt, ja, das kann gut sein, dass du bist ein kluges Kind. Das kann gut möglich sein. Aber ich habe zu viel Angst, wenn das nicht ist, dass es dann wieder wehtut.
Ja, ja.
Tja, und so ist es, ne? Und das, Dominik, so oder wie im Fall von deiner, dem Fall, den du geschildert hast, oder du siehst sie wieder und es kommt auch nichts mehr raus. Es ist, ja, man muss seinen Weg finden, damit zu leben, ne?
Ja.
Es ist, man kriegt eben halt nicht unbedingt das, was man will oder das, was gut für einen wäre. Oder man hat vielleicht nicht die Kraft, es auch rauszufinden.
Ja.
Egal wie es ist, man muss damit leben.
Ja.
Verrückt, ne?
Kommen wir noch zu einer letzten Mail, weil sonst läuft uns die Zeit weg, aber die leitet ganz gut über. Die ist von André.
Ja.
Und zwar schreibt er: Hallo, ihr zwei audioerotischen Spacken.
Das tut gut, ja.
Finde ich gut, ne? Da müssen wir gleich dabei.
Ja, das passt jetzt auch. Das, endlich kommt wir. Sorry, das, da kann man wieder einfach auflachen. Ja,
vor einiger Zeit, 2020, habt ihr beide mal darüber sinniert, woran es liegen könnte, dass es Autoren im Gegensatz zu Musikern im Alter eher gelingt, ein wirklich bedeutendes Werk zu schreiben. Hier meine These dazu. Bei sehr vielen erfolgreichen Songs geht es um Liebe, Sex, Trennung und Schmerz. Gerade dieses Thema beschäftigt uns zwar ein Leben lang, aber wahrscheinlich nie so intensiv und unerfahren wie in unserer Jugendzeit. Es scheint sowohl den Künstlern als auch den Hörern ein natürlicher Zwang zu sein, dies unverfälscht oft sofort und direkt in Songs nachzuempfinden und oder zu verarbeiten. Mich selbst eingeschlossen. Ich glaube, im späteren Alter sieht man und bewertet man viele Dinge mit mehr Wissen, Erfahrung, Lebensweisheiten und einer gewissen Milde, die zwar vielleicht beim Schreiben von großen Songs nicht immer gut tun, aber sehr wohl beim Verfassen eines bewegenden Buches sehr hilfreich sein können. These: Ein guter Song schreibt man mehr mit Herz, ein gutes Buch mehr mit dem Kopf. PS, das kann natürlich auch völliger Hanebüchen oder Mumpitz sein. Ich danke euch beiden Chefcousinen für so viele zauberische Stunden. Lachen, Staunen und Weinen. Macht bloß weiter so. Eure Cousine aus dem Osten, André. Finde ich eine sehr gute These.
Ja, also sowohl als auch. Ja, wird wohl auch in vielen Fällen so sein. Und am besten fand ich auch, dass er hinterher sagt, kann auch totaler Mumpitz sein.
Ja, aber der Gedanke dazu ist sehr, sehr gut, finde ich. Ja.
Ja, fand ich auch. Hat mir sehr gut gefallen. Und André, machen wir. Wir bleiben euch erhalten. Genau in der Form. Albern, dann wieder zu Tode betrübt, dann wieder ganz normal. So machen wir einfach weiter. Wir kommen zur Spotify-Liste. Ich hau heute als Erster einen raus. Ich habe richtig Druck auf der Düse.
Ich merke schon, mal leer war doch.
Ich nominiere von Barry Manilow Mandy. Hallo?
Du hast mir mal beigebracht, bei solchen Themen muss man auch einfach mal schweigen und aus dem Fenster schauen.
Ich bin gestern Auto gefahren und auf WDR 4 kam Barry Manilow Mandy. Und ich war schon als Kind total fasziniert von dem Song, von diesem Geschwurbel, von diesem Pathos, von diesem 20.000 Tonnen Liebfrauenmilch, die da ausgekippt werden, wie es nur die Amis können, Kitsch as Kitsch can. Hab mich sogar kurz einen Moment gefragt, ob man, wenn die ganze Nummer entspannt, bannen würde und nur auf die Klavierakkorde zurückführen würde, ob es dann vielleicht nicht sogar ein richtig cooler Song wäre, war aber dann so begeistert von diesem hohlen Pathos, von diesem Kitsch, von diesem Geigen, von diesem, ach Gott, dass ich gedacht habe, ich werde diesen Song Barry Manilow, ich musste es ja schon mal für jemanden zur Hochzeit spielen.
Oh Gott. Copacabana, die Geschichte wäre jetzt auch von mir gekommen. Wie du dich gesträubt hast, auf Beisenherz Hochzeit, auf seinen Wunsch einzugehen.
Ja.
Copacabana zu spielen. Ja, dann hat die Band, allen voran Till, den Song widerwillig eingeübt. Und auf die ersten zwei Akkorde erklingen, auf der Hochzeit, Tanzfläche rappelvoll, alle begeistert.
Und ich habe es mit Todesverachtung gesungen. Ja. Das kann man gar nicht hoch genug.
Ja, ein echter Freundschaftsdienst, das muss man schon sagen.
Ja.
Mein Lehrer, ja, gesagt, gut. Ich mache von meinem Schweigerecht hier vor Gericht Gebrauch, weil wir quasi verwandt sind.
Ja, ich musste, du weißt mal, manchmal muss man auch seine Leber mal mit einem Glas Wasser überraschen.
Ja, aber also, das ist ja jetzt eher Strohrum, oder?
Barry Manilow Mandy, komm.
Meine Herren, ja, okay, gut.
Danke.
Dann nehme ich natürlich Wind of Change. Nein. Scheiße, ich wollte heute Abend nicht trinken.
Das gefällt mir sehr gut, die Aussage.
Oh Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich bin jetzt wirklich so ein bisschen außer Fassung. Ich ringel nach Worten und Gedanken. Toll.
Ich habe alles erreicht, was ich wollte.
Um irgendwie wieder an der Spur zu finden. Wusstest du, dass sie hier im Tal selbst den Mojito mit Passionsfrucht machen?
Nein.
Und ist das wahr? Ja, und du wirst verrückt. Du wirst verrückt, so lecker ist es.
Ja.
Als ich die Weltreise gemacht habe vor ein paar Jahren, ne, habe ich wirklich jeden Abend, wirklich 9 Wochen lang, habe ich jeden Abend Mojito getrunken, weil ich rausfinden wollte, wo schmeckt er am besten. Jetzt weiß ich's. Mallorca, Westküste, Deja, da wird er mit Passionsfrucht gemacht. Also sowas Leckeres. Leck's mir am Arsch.
Deswegen habe ich schon für dich hier Passionsfrucht gekauft, Püree.
Sehr gut.
Und zwar das Beste, was man kriegen kann, damit du, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst mit deiner Perle, damit ihr bei uns hier ein Potsdamer Martini oder ein Mojito mit amtlichem Passionsfruchtpüree bekommt. So.
Wir werden jetzt so schnell, wie es geht, nach Hamm kommen. Mach's ganz schnell. Es gibt einen Song von Patti Smith, nicht zu verwechseln mit Patti Smith.
Ne? Ja.
Sometimes love just ain't enough. Hat sie zusammen mit 92 mit Don Henley aufgenommen.
Echt so, ganz genau.
Und in dem Song kommt eine Stelle, da haut's mich immer weg. There's a danger in loving somebody too much. Ey, und da kaue ich seit 20 Jahren drauf rum, auf dem Satz.
Ja.
Und das ist.
Ich kenne die Nummer.
Ja.
Ich liebe die Nummer auch. Ja, alles gut.
Ja,
finde ich super. War die nicht auf seinem, auf seinem zweiten oder dritten Solo-Album? Ich weiß es nicht mehr genau, aber
absolut. Patti Smith hat den Text geschrieben und der haut mich um.
Ja. Liebe kann immer gefährlich sein.
Wahnsinn, ne? Also vor allem, wenn so ein Ungleichgewicht entsteht, ne?
Aber das Ende, ich meine, ich kriege heute noch immer Gänsehaut. Es gibt einen Song von Otis Redding zum Beispiel, der heißt I've Been Loving You Too Much.
Ja, ja.
Das geht auch in dieselbe Richtung. Und so ist es eben halt. Manchmal ist es eben halt von allem zu viel. Und dann kann es auch gefährlich werden. Toller Song, Patti Smith, Don Henley. Finde ich gut. Komm. Gleicht meinen Schnitzer wieder aus, oder?
Ja.
Und auf den Schock mit Barry Manilow, da trinkst du dir jetzt erstmal ein.
Ja, ein Mojito, aber ein Doppelt, nee, das kann ich dir sagen. Ey,
Barry Manilow, das kann ich dir sagen, der kann den Song heute nicht mehr singen, weil ich glaube, der kann in seinem Gesicht nichts mehr bewegen.
Wollte ich gerade sagen, der kann nicht mal mehr das Vaterunser aufsagen. Aber bevor wir uns hier noch in die Küppe kriegen, lass uns lieber schön verabschieden. Ich trinke heute Abend den speziellen Mojito auf You und alles wird gut, ne?
Schönen Urlaub,
liebe
Grüße, macht weiter so, ne? Hau rein, du Racker.
Ja,
tschüssi.
Ciao, tschüss.
Und weil wir so schön bei Musik sind, noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar heißt es, Till Hoheneder und The Slow Hand All Stars spielen wieder Musik von Bob Dylan und Gitarrenrock von Eric Clapton von Cream. Eine tolle All-Star-Band habe ich da zusammengetrommelt mit illustren Namen wie Jürgen Friesenahn, jahrelang Rocktheater, Nachtschicht, Peter Jureit war bei Grobschnitt. Wir Älteren erinnern uns an Michael Dommers, Peter Bursch, Bröselmaschine, Wallenstein und die langjährige Autor von Gitarre und Bass. Wir spielen am 20. Mai in Duisburg im Steinhof, am Freitag, den 20. Mai, im Steinhof Duisburg spielen wir A Tribute to Clapton und Dylan. Tickets bekommt ihr unter www.steinhof-duisburg.de. Ja, und was soll ich euch sagen? Wer mich einmal in meiner Herzensangelegenheit kennenlernen möchte, nämlich beim Singen und Gitarre spielen und natürlich bei lustiger Moderation und Fachsimpelei, der kommt am Freitag, dem 20. Mai nach Duisburg in den Steinhof und schaut Till Hoheneder and the Slowhand All Stars, A Tribute to Dylan und Clapton. Dankeschön. Ich freue mich auf euch. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau nach dieser beschissenen Corona-Pandemie.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.